Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, es ist 16 Uhr und somit Zeit, wie immer auf diesem Sendeplatz zu dieser Zeit, Montag bis Donnerstag, die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und wir sprechen heute in der Plattform über ein Thema, das uns alle irgendwo letztendlich betrifft. Es geht um berufliche Bildung, es geht um Themen der Weiterbildung und bei mir im Studio ist heute zu Gast von der VH Ulm der Leiter, der Fachbereichsleiter für berufliche Bildung, ist der Herr Norbert Herre. Herr Herre, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform.
Ja, vielen Dank. Dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ich da sein darf und dass Sie sich Zeit für mich nehmen oder für die Volkshochschule.
Das machen wir noch sehr gerne. Volkshochschule ist sowieso natürlich ein Thema oder jemand oder beziehungsweise einen Partner, mit dem wir hier auch sehr oft berichten und Themen in der Sendung haben und sowieso ein enger Kontakt ja auch besteht. Und bei Fragen natürlich von Bildung und Weiterbildung, denke ich, sind wir in einem Bereich, der uns ja, wie ich es eben schon gesagt habe, irgendwo alle tangiert. Lebenslanges Lernen ist heute angesagt. Insofern ein Punkt, wo wir einfach mal eine Stunde auch drüber, denke ich, sprechen können und sollten. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, Herr Herre, ich würde sagen, damit die Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen, machen wir einfach kurze Vorstellrunde, erzählen Sie Ihnen kürze ein bisschen was zu sich, alles das, was Sie denken, was die Hörer von Ihnen so vorab mal wissen sollten, um einfach dann ein Bild zu haben, wer denn da eigentlich bei mir heute im Studio sitzt.
Gut, vielen Dank. Vielleicht fragt man sich manchmal, was ist der typische Volkshochschulmitarbeiter, was hat der vorher gemacht? Wahrscheinlich gibt es keinen typischen Volkshochschulmitarbeiter. Ich habe studiert Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien mit dem Schwerpunkt Südostasienkunde. Das ist ein Drittel Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, ein Drittel Sprachen und ein Drittel Geisteswissenschaften zu dem Kulturraum Südostasien. Sprachen waren Englisch, Indonesisch, was mir heute wieder zugutekommt, weil wir eine enge indonesische Mitarbeiterin haben und ich ab und zu mit ihr auch ein bisschen noch plaudern kann. Während dem Studium habe ich mich oft gefragt, was genau machst du damit? Ich wollte Richtung Personal, Personalentwicklung und bin dann bei der Volkshochschule gelandet und habe dann festgestellt, dass die Ausbildung, die ich genossen habe, zur Volkshochschule ideal passt, weil genau diese Vielseitigkeit ist, das ist, was man in der Volkshochschule im Alltag immer wieder braucht.
Und dann haben Sie, in welchem Jahr haben Sie begonnen? Wann sind Sie eingestiegen als Mitarbeiter in der VH?
Ich bin schon relativ altes Eisen in der VH. Ich bin seit dem Jahr 2004 dabei, das heißt jetzt schon 18 Jahre. Da mag man denken, das ist schon verdammt lang, aber das Schöne an der VH und an der Weiterbildung ist, dass eigentlich ständig etwas in Bewegung ist, speziell jetzt in einem Weiterbildungsanbieter wie der VH, wo es nicht nur darum geht, Seminare anzubieten, sondern man natürlich auch einen öffentlichen Bildungsauftrag hat, man auch Kooperationspartner im öffentlichen Netz, sprich Partner, also Stadt oder sonstige öffentliche Einrichtungen ist und da immer wieder in Projekten verwoben ist und man infolgedessen immer wieder neue Angebote kreieren muss. Jetzt speziell Corona-Zeit war eine herausfordernde Zeit, auch da wieder neue Angebote oder vor allem neue Formate zu kreieren. Dann gibt es das ganze Thema Digitalisierung, die Bevölkerung mitnehmen auf dem Weg der Digitalisierung in Ulm. Wir waren jetzt beispielsweise Partner in der Zukunftsstadt der Stadt Ulm mit einer größeren Vortragsreihe über die Themen. Das ist so ein bisschen aus dem Alltag und der Vielfalt des Fachbereichs.
Oh ja. Ich glaube, die VH hat in der Stadt ja in Bezug auf Weiterbildung, Bildung schon so lange sie existiert, und das geht ja ein bisschen die, ich glaube, Ende 40er oder 50er Jahre dann zurück, eigentlich doch eine sehr herausgehobene Stellung, oder? Ich meine, es gibt ja verschiedene Bildungsinstitutionen, die ja auch irgendwo ansässig sind, aber die VH, glaube ich, hat doch schon eine sehr hohe Präsenz oder auch hohe Bedeutung. Allein wenn ich in die Stadt schaue, sehr oft sieht man dann auf irgendwelchen solchen Stellen oder irgendwo Programmhinweise oder irgendwas, also, oder man liest viel oder es gibt irgendwo Publikationen. Also, die VH ist in Ulm nach meinem Gefühl sehr präsent.
Gut, die VH ist sehr eng, sage ich mal, mit der Nachkriegsgeschichte Ulms verwoben, eine sehr enge Verbindung zu HFG. Die VH war damals 1946, ich glaube, wir haben Vereinsregister Nummer 144, also wir sind einer der ersten Vereine, der gegründet wurde nach dem Krieg. Auch das ist eine Spezialität, also ich denke landesweit. Von der Organisationsstruktur der Volkshochschulen sind ca. 50-60% kommunal, das heißt, es sind einfach Abteilungen von Städten. Dann gibt es ein paar privat, dann gibt es ein paar, die sind beim Landkreis, und dann gibt es ein paar wie die Volkshochschule Ulm, die VH, die als Verein getragen wird. In unserem Fall ist es ein geschlossener Verein. Es gibt praktisch 30 bis 35 Mitglieder in der Mitgliederversammlung, die wiederum aus der Bürgerschaft Ulms kommen. Also es gibt ein paar, die qua Institutionen dabei sind, also von der Stadt oder vom Landrat, von Mitgliedskommunen. Und ansonsten gibt es eine Mischung aus engagierten Bürger und Bürgerinnen, die in den Mitgliedern der Versammlung der Volkshochschule sitzen und da letztendlich praktisch auch in die Stadtgesellschaft hinein verwurzelt sind und wieder einen Input geben oder Bedürfnisse der VH in die Stadtgesellschaft raustragen.
Und ich glaube, die VH ist ja auch in Bezug auf, sagen wir auch mal, den einen oder anderen politischen Sachverhalt immer wieder präsent. Also man weiß, die VH hat immer auch eine Meinung zu bestimmten Anliegen und Themen der Stadt auch immer irgendwo, ja, sich irgendwo auch schon geäußert und ist irgendwo immer dabei. Ne? Also eine sehr auch politische Instanz, würde ich mal sagen, oder?
Es ist bewusst gewünscht worden bei der Gründung der Volkshochschule, dass die VH sozusagen, sagt man, heutzutage sagt man, die VH soll Stachel im Fleisch der Stadtgesellschaft sein. Also es ist gewünscht, dass die VH bekommt einen Zuschuss von der Stadt und von öffentlichen Geldern. Gleichzeitig soll sie aber auch ab und zu auch unangenehme Dinge ansprechen und politisch Plattform sein, natürlich parteiübergreifend und trägerneutral, aber auch Raum bieten für Austausch, für Begegnung, für Diskussionen im politischen Bereich.
Und das in der Tradition natürlich Eicher Scholl, sage ich mal, was ja sehr viel mit der Historie des Widerstands im Dritten Reich zu tun hat und letztendlich das ja mit Begründungs, ja, Grund oder Initiative, die auf Frau Eicher Scholl zurückgeht. Also insofern, glaube ich, ist da diese politische Wurzel oder wieso eigentlich, ja, die Wurzeln sind da auch schon gelegt worden, ne?
Die Idee war praktisch von den amerikanischen Besatzungstruppen damals, die Re-Education der Bürger sozusagen aus der Bürgerschaft heraus zu gestalten. Darum auch die Gründung dieses Vereins, darum auch die Inge Eicher-Scholl, ja, um die Bürger aktiv daran zu beteiligen. Das passt ja eigentlich zu Ulmer Kultur, der Geschichte, dass sozusagen vieles, was in Ulm steht, das große Münster als großes Beispiel, Ausdruck einer sehr aktiven, sehr selbstbewussten Bürgerschaft ist und die VH versteht sich auch in dieser Tradition. Dann gab es die Verbindung mit der Hochschule für Gestaltung über den Ottl Eicher und auch da ist die VH natürlich mit im Boot gewesen.
Also eine sehr lange Tradition. Und dann gibt es Weiterbildung oder Programme zur Bildung oder was auch immer, ungefähr dann seit den frühen 50er Jahren, glaube ich, oder? Also wann hat die VH in dieser Form, wie wir sie heute kennen, also mit buntem Programmangebot, einem dicken Katalog, was alles angeboten wird und in verschiedenen Fachrichtungen dann begonnen auszubilden oder zu bilden, dann um 1950 mit Gründung, oder?
Genau, in den N40ern, in erster Linie waren es damals meines Wissens Vorträge, die veranstaltet wurden und das ist dann sukzessive gewachsen mit Kursen. Dann war ein großer Schritt die Gründung oder die Grundsteinlegung für das Einsteinhaus im Jahr 1968, das sozusagen als das Haus der Volkshochschule steht, das wiederum auch aus der Bürgerschaft heraus mitfinanziert wurde. Auch da wieder der gleiche Ansatz. Die Stadt hat Geld mit dazugegeben, aber die Bürgerschaft auch ihren aktiven Teil. Das Einsteinhaus selber ist, wie die das kennen, auch sehr klar an der Schule der HFG. Alles ist puristisch, geradlinig, große Foyers, Orte für Begegnung. Nichts vom Lernen ablenken und aufs Wesentliche reduziert. Und das ist eigentlich immer der Leitfaden der VH, also Reduktion und ja, Konzentration aufs Wesentliche und Lernen im Fokus und Begegnung.
Und der Tradition folgend gibt es also seit dann gut 50, 60 Jahren dann ein Schulungs- oder einfach ein Programm und die verschiedenen Fachbereiche und die verschiedenen Zuständigkeiten und dann letztendlich eine Leitung oben drüber. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen so in die Struktur einfach mal grob für diejenigen, die da nicht so genau wissen, reinschauen. Also wir haben gesagt, Sie sind der Fachbereichsleiter für die berufliche Bildung. Jetzt nehme ich mal an, es gibt auch noch andere Fachbereiche. Vielleicht geht man mal den Hörern, die sich da noch nicht so genau auskennen. Viele wissen es sicherlich, aber einfach mal einen kurzen Überblick, welche Fachbereiche es in der VH gibt. Also wie sieht denn eigentlich so strukturiert sind, was da alles so ja, zu finden ist.
Also aus der Denkweise der Volkshochschulen, also landes- oder bundesweit rausgedacht, spricht man von 6 Fachbereichen. Das ist zum einen politische Bildung, dann kulturelle Bildung, Sprachen, Gesundheit, berufliche Bildung und der Fachbereich Schulabschlüsse. Das ist die klassische Denkweise. Jetzt speziell in der Ulmer Volkshochschule, auch in anderen natürlich, gibt es noch ein paar Sonderbereiche. Das wäre zum Beispiel die Frauenakademie, die Männerakademie, Kon-Tiki als Jugendkunstschule, Der Bereich nachhaltige Entwicklung, der jetzt gerade am Wachsen ist oder am Gedeihen ist. Wir haben speziell noch die Landkreisarbeit hier in der Volkshochschule. Das ist wiederum Gemeinden im Landkreis Blaustein, Auerbach, Langenau, die großen, drei großen seien genannt, abdeckt. Mhm. Das ist so ein bisschen aus der Sicht der Volkshochschulen gedacht. Und da ist der Fachbereich berufliche Bildung derjenige, der sich traditionell um berufliche Weiterqualifikation, heißt EDV, Betriebswirtschaften, Soft Skills, kümmert, aber mittlerweile auch um Bereiche wie EDV mit Muse, das heißt praktisch digitale Begleitung von Senioren oder älteren Menschen, um das Thema Prüfungsvorbereitungskurse für Schüler, Abitur, Realschule und auch um EDV-Kurse für Kinder und Jugendliche, um die an das Thema heranzuführen.
Ja, gibt es dann jetzt in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeitenden und der vielleicht auch der des Budgets oder irgendwie eine Form der Struktur zwischen diesen einzelnen Bereichen dann auch Unterschiede oder gibt es einen ganz großen Bereich, ist zum Beispiel vielleicht Ihr Bereich mit der beruflichen Bildung der dickste Brocken oder sind andere adäquat oder also gibt es welche, die da jetzt besonders herausragen, besonders wichtig sind, besonders viele Menschen irgendwo beschäftigen, besonders dickes Programm haben oder kann man das so nicht sagen, sind die alle irgendwo gleich wichtig und gleich umfassend?
Natürlich sind alle gleich wichtig.
Ja, das wäre sonst schwierig, jetzt den Kollegen irgendwo dann
zu sagen. Aber natürlich gibt es Bereiche, die natürlich mehr Kurse haben oder mehr Unterrichtszeit oder mehr Teilnehmer. Was in den letzten 10 Jahren extrem gewachsen ist, ist der Bereich Deutsch als Fremdsprache, der quasi von null auf sehr große Größe gestartet ist, der mittlerweile knapp 40% unserer Kurse abdeckt und unsere Teilnehmer. Was aber einfach dem geschuldet ist, dass wir tatsächlich schon länger einfach Einwanderungsland sind und jetzt durch die Ukraine-Krise sozusagen, vorher war es der Syrien-Krieg, Syrien-Flüchtlinge, immer wieder in Wellen, große Wellen an Flüchtlingen in unser Land, in unsere Stadt kommen, die dann auch entsprechend froh sind, wenn sie irgendwo an der VHH einen Ort der Begegnung und der Integration finden, also nicht nur die Sprache lernen, sondern auch anderen Menschen begegnen können und sich da auch persönlich entwickeln und andocken können.
Das heißt, verstehe ich richtig, dass der Bereich Sprachen auf jeden Fall in Bedeutung und einfach auch an der Anzahl der Menschen, die dieses Programm oder die Programme nutzen, gewachsen ist und insofern also wahrscheinlich das Thema Bildung, Weiterbildung und das Thema Sprachen so die Schwerpunkte gerade sind. Ist das, sehe ich das, vermute ich das richtig?
Also in Form von Zahlen, von Unterrichtseinheiten und Teilnehmern ist der Bereich Sprachen sicherlich der größte, also Fremdsprachen allgemein, aber der Bereich Deutsch als Fremdsprache. Wichtig ist aber natürlich im Sinne des Bildungsauftrags einer Einrichtung wie der VH, wir haben da auch einen öffentlichen Bildungsauftrag, darum bekommen wir auch Zuschüsse von der Stadt, von Neu-Ulm, von der Stadt Ulm, vom Landkreis und von den anderen Mitgliedskommunen, auch vom Land, um diesen Bildungsauftrag zu erfüllen. Will heißen, wir machen Angebote auch im Bereichen finanziell unterstützt, die ansonsten nicht stattfinden würden oder sich Leute nicht leisten könnten. Mhm. Das kann im kulturellen Bereich sein. Ein großer Bereich ist natürlich der Bereich der politischen Bildung, der schlicht und ergreifend immer ein Defizitgeschäft ist, wenn man finanziell betrachtet, aber natürlich sehr wichtig ist in unserer Zeit, nur vielleicht noch wichtiger als die letzten Jahre zuvor.
Genau. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, es ist nicht rein nach Wirtschaftlichkeit orientiert, sondern es gibt einen gesellschaftlichen Auftrag oder einen Auftrag, wie Sie gerade das Thema mit der politischen Bildung ansprechen. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt nur hinsitzen, kaufmännisch betrachten, der hat in diesem Bereich, was weiß ich, so viel Kurse oder letztendlich so viel Umsatz erbracht, der Bereich, der andere ist profitabel, der andere nicht profitabel, also den einen machen wir dicht, den anderen führen wir weiter. So wird es nicht betrachtet, sondern Sie haben einfach einen breitbandigen Auftrag und der wird dann eben abgedeckt. Und selbst wenn im einen Bereich jetzt vielleicht nicht so viele Veranstaltungen, Kurse, Schulungen oder letztendlich auch vielleicht Geld irgendwo generiert wird, wird er trotzdem eben aufgrund dieser Breite, die gewünscht ist, weiter betrieben. Also es ist nicht rein betriebswirtschaftliche Betrachtung, sondern es ist ein bisschen mehr.
Wir haben als Volkshochschule schon seit vielen Jahren ein Kostenrechnungssystem, von dem wir haben wir betriebswirtschaftliche Auswertungen und können sehr genau sagen, welchen Bereich effizient ist und welcher nicht finanziell. Aber letztlich ist die VH eine Solidargemeinschaft. Das heißt, es ist klar, dass Bereiche Geld erwirtschaften können und andere nicht. Und dass man sich da gegenseitig dann unterstützt, querfinanziert. Das heißt, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen sind in erster Linie zu einer Groborientierung gedacht, aber nicht zu Konkurrenz unter den Bereichen. Also wir sind schlicht eine Solidargemeinschaft. Nach außen ist es natürlich immer eine Gratwanderung, weil man öffentliche Gelder bekommt und Zuschüsse bekommt. Und dann immer die Frage ist, wie viel Defizit kann sich eine Volkshochschule erlauben? Wie viel kann die öffentliche Hand damit decken? Und wo sind die Grenzen erreicht? Jetzt speziell in dieser Corona-Zeit,
ja,
dass er doch von weniger Teilnehmern und entsprechend Gebührenausfällen geprägt war.
Weil Sie es gerade ansprechen, Corona war natürlich bestimmt ein Problem. Zeit, weil wahrscheinlich, die haben überwiegend Präsenzschulungen gehabt und online ist wahrscheinlich auch dann für Sie eine neue Herausforderung. Oder gab es ja Online-Schulungen, Veranstaltungen eher weniger? Oder wie ist das überhaupt bei Ihnen?
Es ist uns sehr, sehr schnell gelungen, tatsächlich relativ viel Sachen ins Online umzustellen. Mhm. Je nach Bereich geht es mal schwerer, mal leichter. Klassischerweise, wo es sehr gut ist, der Sprachbereich, weil vom Setting her da nicht arg viel Verlust drin ist. Schwieriger wird es dann im Bereich Kreativkurse oder im Bereich Gesundheitskurse. Es geht auch, aber es ist schon ein Verlust an Unterrichtsqualität, sage ich mal.
Mhm. Aber inzwischen, glaube ich, sind die Bedingungen, glaube ich, so, dass Sie auch wieder dann wahrscheinlich Präsenzveranstaltungen durchführen können, oder?
Wir können wieder Präsenzveranstaltungen durchführen. Es ist aber tatsächlich so, dass zum Beispiel im Sprachbereich aktuell nach wie vor 40% der Kurse online sind, weil die Teilnehmer das wünschen, weil es schlicht auch eine neue Form von Bequemlichkeit im positiven Sinne ist, dass ich für 1,5 Stunden nicht von zu Hause irgendwo hinfahren muss, sondern zu Hause in meinem Rechner sitzen kann, ohne Fahrzeiten, ganz gemütlich und dann meinen Kurs teilnehmen mit einer Gruppe, die ich weil das Sprachkurse häufig schon über Jahre kenne. Das heißt, der soziale Aspekt ist schon da, vorab schon und man trifft sich vielleicht 2-3 Mal im Semester in Präsenz und der Rest ist online.
Wie viele Menschen sind jetzt da genau, Sie haben es, glaube ich, vorher mal kurz gesagt, insgesamt angestellt oder sind das alles Angestellte und in den Veranstaltungen oder in den Kursen sind es dann nur Dozenten, die nicht angestellt sind? Wie ist das vom Prinzip? Also wie viele Festangestellte hat die VH, also die quasi ihr Geld ausschließlich bei der VH verdienen?
Die VH hat aktuell, glaube ich, um die 50 festangestellte Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit, das heißt, wir sprechen von ca. 30 Vollzeitstellen und hat einen Pool von 600 bis 700 freiberuflichen Dozenten, die in der Regel den Unterricht machen.
600 bis 700, das sind doch sehr viele Menschen, Donnerwetter. Und jetzt in Ihrem Bereich, Sie sind jetzt also, wie wir schon gesagt haben, in der beruflichen Bildung, der verantwortliche Fachbereichsleiter. Wie ist das da? Sind Sie dann der Alleinige oder haben Sie dann auch noch ein Team um sich? Ich habe da keine Ahnung, wie groß, also jetzt so ein Management- und Organisations- und verantwortlichen Team jetzt in so einem Fachbereich ist?
Also der Fachbereich berufliche Bildung ist jetzt eher ein kleiner. Also zum Beispiel der Fachbereich Deutsch als Fremdsprache, da reden wir jetzt ein Team von mittlerweile 7-8 Leuten. Mein Fachbereich besteht aus mir, einer Assistentin und dann haben wir noch ein Projekt für Langzeitarbeitslose, die sind im Fachbereich eingedocktes, das nennt sich Kursfinden. Mhm. Und das ist im Prinzip der Fachbereich.
Oh ja. Und dann darüber hinaus haben Sie aus diesem Pool von den ungefähr 600 oder mehr Menschen dann eben auch einen Teil, der dann bei Ihnen in Ihren quasi Kursen oder in Ihren Bereichen dann als Dozent tätig, Dozent, Dozentin oder eben als Ausbildung durchführende aktiv sind.
Genau, ich glaube, mein Bereich sind es aktuell 70 oder 80 Dozenten, die zum Teil regelmäßig oder auch unregelmäßig dann zum Einsatz kommen.
Wie finden Sie dann die Menschen? Ich meine, das sind ja wahrscheinlich Menschen, die dann auch in der Industrie oder irgendwo in sonstigen Engagements sind und wahrscheinlich aus der Praxis dann überwiegend kommen. Wie findet man die Leute? Ich meine, dass die Leute mit der richtigen Qualifikation, dem richtigen Wissen dann eben für die richtigen Kurse auch einteilen können, dass die zu Ihnen finden oder Sie zu denen, dass das nachher auch passt. Wie macht man das?
Also an der Stelle schon eine herzliche Einladung für die, die sich berufen fühlen, an der Volkshochschule zu unterrichten, sich jederzeit zu melden und zu sagen, ich könnte mir vorstellen, ein Thema, das man gut kann, das anzubieten und dann auch eine Mail zu schicken oder anzurufen und dass wir uns kennenlernen. Vom Prinzip her ist das tatsächlich immer mehr ein Thema, wo findet man Dozenten, die Thema unterrichten wollen. Es gibt einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß an Leuten, die machen einen Kurs pro Semester, weil sie vollkommen berufstätig sind tagsüber. Es gibt aber auch Leute, die zu 100% von dem Unterrichten leben. Die machen dann wirklich Tagesseminare oder unterrichten eine ganze Woche mal. Und in diesem ganzen Blumenstrauß bewegen wir uns. Es läuft teilweise über Mund-zu-Mund-Propaganda, über Netzwerke bei anderen Volkshochschulen. Also es kommt eine Anfrage für ein Thema rein. Ich habe keinen Dozenten oder keine Dozentin. Dann gucke ich in dem Netzwerk, wen kann ich erreichen. Zunehmend geht es dann auch über Social Media, versuchen Leute zu erreichen, anzusprechen, Thema abzudecken. Und ansonsten geht es tatsächlich aus dem bestehenden Dozentenkreis raus, über Mund-zu-Mund-Propaganda und positive Erfahrungen von Dozenten, neue Dozenten und Dozentinnen dann zu gewinnen.
Mhm. Ändert sich das dann von Semester zu Semester, diese Zusammensetzung dieses erweiterten Teams der Menschen, die dann da sind, oder sind das immer überwiegend über Jahre dann die gleichen? Also ist das eine hohe Fluktuation oder ein hoher Austausch, oder haben Sie dann immer schon über Jahre die gleichen Dozenten, Dozentinnen?
Ich würde mal sagen, das ist je nach Bereich ein bisschen unterschiedlich. Ja. Bei mir im Bereich ist sicherlich eine größere Fluktuation beruflich im Bereich als zum Beispiel bei Sprachen vielleicht. Es gibt einen Grundstock, aber es gibt immer wieder neue Leute, die kommen und sich melden. So hatte ich jetzt jemanden, der ein Prof von der Uni war, der jetzt in den Ruhestand geht und der zwei Themen Podcast erstellen und was zunächst glaubt beispielsweise. Sind irgendwie tolle Themen, hatten wir bisher nicht, kann ich mir gut vorstellen. Und der kann das gut und hat das auch bisher in seinem beruflichen Alltag gemacht. Und ich glaube, das waren auch zwei tolle Seminare.
Wichtig ist ja halt, dass die Menschen, die da sind, dann auch letztendlich auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Und ich meine, oft, das kritisiert man oft an Schullehrern, dass die dann zum Beispiel 20, 30 Jahre lang immer ihren gleichen Vortrag, ihre gleichen Unterlagen haben und dann gar nicht mehr auf dem Stand der Dinge sind. Aber gerade wenn es ja um Weiterbildung und die Institution bei Ihnen geht, ist ja dann sicher der Anspruch, dass man auch immer das Neueste vom Neuesten weiß, kann und dann unterrichten kann, damit die Leute eben wieder auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Also insofern, die Frage ist einfach, die Leute, die kommen, die müssen ja schon mitten im, ja, letztendlich im aktuellen Geschehen oder in IT oder irgendwo drin sein. Die können ja nicht dann über Jahre und Jahrzehnte immer das Gleiche erzählen, weil das gerade in dem Bereich ja immer die Voranentwicklung gibt und die Leute deshalb ja kommen, um auf den neuesten Stand wieder zu kommen.
Genau, das eine ist jetzt quasi das Fachliche, da immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das andere ist das Pädagogische. Manche sind Naturtalent, das merkt man auch relativ früh schon beim Kennenlernen. Man merkt, dass sie ein gutes Talent haben, mit Menschen umzugehen oder Menschen zu spüren. Das ist auch eine wichtige Qualität. Man braucht Spaß an der Arbeit mit Menschen, dann ist das eine tolle Tätigkeit, finde ich, die man einfach so als Ausgleich, als Bereicherung vom Leben hat. Das ist auch die Rückmeldung von langjährigen Dozenten, warum sie es eigentlich machen. Die machen es nicht wegen Geld, sondern tatsächlich, weil sie Spaß dran haben, an der Arbeit mit Menschen was weitergeben zu können, für sich auch weiterzuentwickeln. Wie gehe ich mit Gruppen um? Wie kann ich eine Gruppe was weitergeben? Ein Dozent von mir, der in verschiedenen Settings, auch in der Wirtschaft oder im Privatbereich unterrichtet, der sagt immer, die Kurse bei der Volkshochschule, das finde ich sehr spannend, sind eigentlich seine, nennen wir den Anforderungshöchsten, weil die Leute, die bei uns als Teilnehmer kommen, die bezahlen selbst, die wollen was und entsprechend neugierig gehen die auch ran. Das heißt, für den ist das eigentlich mit das Bereicherndste, weil er sich da auch immer wieder schon neu stellen muss. Also es kommen wirklich Fragen und die wollen es tatsächlich auch wissen und die wollen es auch in die Tiefe wissen. Im Gegensatz vielleicht Mama zum privatwirtschaftlichen Setting, wo halt eine Gruppe vom Unternehmen eine Schulung bekommt und dann ist es gut, wenn man das weiß, soweit es reicht und aber weiter gar nicht gehen mag.
Mhm. Die Menschen kommen dann alle eigentlich aus Ulm oder Umfeld oder gibt es auch dann Leute, die aus weiter irgendwo Umfeld kommen dann also irgendwo oder sind es alle im Wesentlichen ja auch aus Ulm, also Ulmer Betrieben oder Uni oder so, aus welchem Bereich sind dann überwiegend halt so die Menschen, die bei Ihnen als Dozent, Dozentinnen arbeiten?
Das geht, sagen wir mal, im Radius von 50 Kilometern.
Ah ja, doch. Aha.
Also je nach, es gibt ein paar Spezialthemen, wo man dann auch guckt, wo kriegt man jemanden an. Mhm. Jetzt im Bereich Firmenseminare kommen ein paar Dozenten aus dem Stuttgarter Raum, Esslingen, also die fahren dann schon auch weitere Strecken. Ja. Ähnliches gilt, ich denke mal, für Teilnehmer haben wir vielleicht auch sicherlich einen Radius von 40, 50 Kilometern.
Oh ja, genau, das ist ja auch ein Punkt, genau. Die VH, also Ulm, ist ein großer, ja natürlich eine große Institution. Das heißt, das Einzugsgebiet ist dann auch Ulm bis Schwäbische Alb rauf oder genau aus welchem, wahrscheinlich überwiegend Ulm, bis aus welchem Bereich kommen die? Ja, 50?
Ja, jetzt 40, 50 Kilometer. Also es ist vielleicht so, dass viele, also kleinere Städte, sagen wir jetzt Laichingen, Blaubeuren, Laupheim, die haben natürlich auch eine Volkshochschule, aber die haben dann nicht die kritische Größe an Einwohnern, um speziellere Kurse laufen lassen zu können, weil schlicht zu wenig Interesse besteht und die landen dann wiederum beim Oberzentrum wie Ulm und buchen dann die Kurse bei uns.
Ja, also auf jeden Fall schon alles relativ breit aufgestellt, würde ich sagen. Und die ganzen Dozentinnen und Dozenten kennen sich untereinander, treffen sich mal. Also haben Sie da jetzt auch, sagen wir mal, sowas wie ein Showfix, dass Sie dann mit denen auch mal zusammensitzen, sich austauschen über vielleicht Entwicklung, über ein gemeinsames Verständnis zu bestimmten Programmpunkten, Aspekten, Gewichtigkeiten oder Sachen, die Ihnen wichtig sind, irgendwo dann irgendwo sich austauschen? Oder kommt da jeder nur, macht seine Vorlesungen, geht wieder? Wie eng ist das miteinander verzahnt? Also wie teammäßig ist das organisiert oder wie wenig oder wie locker, wie muss man sich das vorstellen?
Gut, vom Prinzip her sind Dozenten ähnlich wie Lehrer ein bisschen Einzelkämpfer. Aha. Aber es ist natürlich wichtig, das, was Sie gerade sagen, sozusagen, dass man das auch verzahnt. Das ist zum einen die Rolle der Fachbereichsleitung, dass man regelmäßig Dozententreffen macht, um sich auszutauschen, wie inhaltliche Art, aber wo will mir auch hin? Was bewegt euch? Wo wollt ihr hin? Was fehlt euch? Was braucht ihr? Also ein Stück weit Dozentenpflege. Also es ist uns klar, dass wie unsere Dozenten auch wertschätzen wollen. Mhm. Jetzt nächsten Samstag, das ist aber über die FH, über alle hinweg, gibt es eine Dozentenvollversammlung mit Dozentenehrung von Dozenten und Dozentinnen, die 10, 15, 20 oder noch mehr Jahre, es geht hoch bis zu 50 Jahre, Dozenten in der Volkshochschule sind. Mhm. Das ist ein wichtiges Element. Dann gibt es einmal im Jahr einen Dozentengrillen. Das ist mittlerweile ein bisschen formlos, wo man einfach grillt, mal ein Bier trinken kann im Sommer am Abend und sich begegnen kann. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Wo man merkt, die Dozenten sind auch neugierig drauf, rauszukriegen und andere Leute kennenzulernen aus anderen Fachbereichen. Wer gehört noch zu der Familie Volkshochschule der VH in Ulm? Und das finde ich immer tatsächlich sehr bereichernde Begegnungen an solchen Tagen.
Mhm. Ja, gibt es dann auch gemeinsame Weiterbildungsprogramme für die wiederum oder also dass Sie selber weiter dann bilden? Ich meine, gerade Sie haben das Thema Pädagogik angesprochen, das Pädagogik. Thema ist heute wahrscheinlich anders als noch vor 25, 30 Jahren, auch gerade mit den neuesten Medien. Also das früher waren es dann halt diese Projektoren, die man genutzt hat. Heute sind es dann wahrscheinlich überwiegend Präsentationen und Beamer oder vielleicht gar dann irgendwo Sharing über irgendwie Online-Tools. Ich meine, die Leute müssen ja auch damit dann vertraut sein, damit sie zum Beispiel diese Online-Schulung auch anbieten können. Das heißt, ein Dozent, der schon lange im Geschäft ist, weiß vielleicht auch nicht so mit modernen Kommunikations- oder solchen so Team-Sharing-Tools irgendwo umzugehen. Gibt es dann da auch irgendwie, halten Sie dir dann auch quasi auf dem Laufenden, was das angeht? Oder bringen die das alles mit? Oder wie geht das?
Schön wäre es, wenn Sie es alles mitbringen. Na, das wäre jetzt zu hoch erwartet. Also da sprechen Sie ein wichtiges oder spannendes Thema an. Jetzt natürlich speziell in der Corona- und Nach-Corona-Zeit. Mhm. Vom Prinzip her ist es so, dass wir hier in Ulm an der VH eine Dozentenfortbildung für die Region organisieren. Da geht es um ein 2020-Modul. Ja. Reihe um Pädagogik und natürlich ist jetzt die Aufgabe in diesem Bereich, die Leute fit zu machen für das Thema Digitalisierung. Also das heißt, hybride Unterrichtsformen, Online-Unterrichtsformen. Mittlerweile haben wir in der VH, glaube ich, im Hauptgebäude oder in Zentralgebäuden alle Räume mit digitalen Whiteboards ausgestattet. Da gibt es keine analoge Tafel mehr oder nur noch ergänzend. Das heißt, das ist eine ganz andere Form von Unterricht möglich, wenn ich möchte. Man kann quasi analog arbeiten, wie eine normale Tafel, wie ein Whiteboard. Man kann aber auch mit digitalen Programmen und Tools sozusagen den Unterricht sehr interaktiv gestalten. Und da die Leute alle mitzunehmen, das ist natürlich jetzt eine sehr wichtige und zentrale Aufgabe für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre. Weil die Reise wird sicherlich dahingehend weitergehen, dass man auch in größerem Umfang dann Sachen hybrid, das heißt, Leute sind in Präsenz vor Ort, und gleichzeitig können Leute von zu Hause aus, sei es, weil sie krank sind, weil sie eingeschränkt sind, weil sie Familie, Kinder betreuen müssen, auch im Unterricht teilnehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine zukünftige Aufgabe, was dann auch zum, ich nenne es mal, erweiterten Bildungsauftrag einer Einrichtung wie der VH dazugehört. Also sozusagen auch Bildung ein Stück weit, Klammer auf, inklusiv zu ermöglichen.
Und jetzt so die Frage, was sind so die Themen, also die jetzt bei Ihnen so gemacht werden? Wir haben schon gesagt, es ist sehr breitbandig, da geht es von, glaube ich, von Einsteiger, Berufseinsteigerschulung bis eben zu den Rentnern, die dann irgendwo noch eine Add-on-Schulung zu irgendwelchen Themen, die sie in ihrer Freizeit oder eben im Umgang mit irgendwelchen Tools, Tablets oder was auch immer, bekommen sollen. Also geben wir ein bisschen Überblick, was alles ist bei Ihnen jetzt im Angebot, an welche Gruppen richtet sich das, wo vielleicht gerade überwiegend auch der Bedarf. Sprechen wir ein bisschen über das, was so läuft.
Gut, also vom Prinzip her gehört natürlich zum Bildungsauftrag, dass wir nicht nur jetzt rein die Cash-Cows abdecken, sozusagen Marktkurse machen für Arbeiter, für Firmen, sondern auch einen Bildungsauftrag haben, um beispielsweise Kurse für Senioren, für ältere Menschen anzubieten, auch sozusagen die auf ihrem Weg hin zu einer mehr digitalen Stadt oder einer digitalen Gesellschaft, was Ulms Weg ist, aber auch insgesamt einfach Realität ist, zu begleiten. Das ist tatsächlich auch sehr schön und spannend, da immer wieder dann, man sieht sehr, sehr große Erfolgserlebnisse dann, wenn Menschen in Kursen reinkommen, Smartphone, Tablets, PC, mittlerweile immer mehr Smartphone und Tablet und PC geht ein bisschen rückwärts. Und dann nach ein paar Terminen ganz neue Welten für sich entdecken. Das als Beispiel aus dem EDV mit Muse heißt dieser Bereich. Da geht es dann um Kurse für iPad, iPhone, Android, Smartphones, Fotobücher erstellen, Digitalkameras und so weiter. Der andere Bereich ist der Bereich der EDV-Kurse, speziell für Berufstätige, nenne ich es jetzt mal. Da geht es vom klassischen Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Kursen über Homepage, die ganze Desktop-Publishing-Branche, da InDesign, Adobe-Geschichten, Photoshop, bis hin zu Programmierkursen. Dann gibt es noch einen Bereich der, sagen wir mal, betriebswirtschaftlichen Themen, das sind so Finanzbuchführung, Lohnbuchführung, da gibt es dann jeweils eine zertifizierte Weiterbildungsreihe zur geprüften Fachkraft, Lohnbuchführung oder Finanzbuchführung. Und dann gibt es noch den Bereich der Soft Skills. Da gibt es Tageskurse bis hin zu Ausbildung wie Transaktionsanalyse-Ausbildung über mehrere Wochen.
Transaktionsanalyse-Ausbildung. Ja, da fragt jetzt der eine oder andere Hörer wahrscheinlich, was sich genau dahinter versteckt.
Die Transaktionsanalyse, ja. Erik Byrne, ist, wie ich finde, ein wirklich sehr, sehr spannendes Tool, um in erster Linie in Sozialberufen seine, indem man beratend oder unterstützend tätig ist, sozusagen seine Kommunikation und seine Beratungskompetenzen zu ergänzen. So kurz zusammengefasst.
Okay.
Genau. Dann haben wir noch seit mehreren Jahren eine Coaching-Ausbildung, einmal im Semester im Angebot, die sehr, sehr gut angenommen wird. Das ist für mich tatsächlich immer eine Freude, wenn man am Anfang sieht, also wenn jemand an diesen Schritt macht und sich für so eine Ausbildung entscheidet, dann stehen die Menschen meistens an einem Punkt, wo sie sich verändern wollen.
Ja.
Und ein halbes Jahr nach der Ausbildung, sagen wir, ein Großteil der Kursteilnehmerinnen dann irgendwo privat oder beruflich ganz andere Wege einschlägt und für sich eine ganz andere Orientierung entdeckt hat und auch ein Stück weit mehr Glück und Zufriedenheit widerspiegelt, dann denke ich, ach schön, dass wir da Teil in dem Rädchen sein konnten. Das sind dann die schönen Erfolgserlebnisse. Das ist insgesamt, finde ich, eh das Schöne in der Arbeit wie in der VH. Das heißt, man hat mit Menschen zu tun, mit Dozenten, die gern vermitteln, die gern Kontakt mit Menschen haben, die da eine gewisse Neugierde und Leidenschaft haben, sage ich mal. Und gleichzeitig hat man auf der Teilnehmerseite mit Menschen zu tun, die eigentlich, wenn sie ein Stück mehr Wissen bekommen, da auch ein Stück mehr Freiheit, Eigenverantwortung, einem ja auch eine Zufriedenheit widerspiegeln. Und das ist eigentlich das Schöne, dem Arbeitsalltag und der VH.
Ja, so ein breites Angebot, wie Sie da jetzt haben, woher weiß man, was jetzt an Bedarf ist? Wie überhaupt ermittelt man, also sagen wir mal, welche Bedürfnisse oder welche Sachen sinnvoll sind? Ich meine, Sie haben ja auch nur ein limitiertes Kontingent, was eben Dozenten, was natürlich Stunden, was auch Raum angeht, dass man jetzt da das Richtige, auch in der richtigen Gewichtung irgendwie zum Angebot bringt, das dürfte auch wahrscheinlich schwierig sein. Oder braucht man viel Erfahrung, nehme ich mal an, oder?
Man braucht Erfahrung, man braucht Netzwerke, man guckt bei anderen Programmen, was machen andere Kollegen, Kolleginnen, es gibt einen Austausch zwischen anderen Volkshochschulen, was läuft bei euch gut, was sind neue Themen, natürlich Teilnehmerfeedback, wo wollen die hin, was brauchen Teilnehmer, das ist eine, aber manchmal steckt man auch nicht drin, also manchmal gibt es einen Kurs, der ein Semester mit 10 Leuten läuft, im nächsten Semester keine Anmeldung hat. Oder klassischerweise, was man jetzt aktuell gerade merkt, speziell im beruflichen Bereich, wenn der Arbeitsmarkt, was er nach wie vor immer noch ist, gut läuft, dann sind berufliche Kurse nicht so gut gefragt. Wenn der Arbeitsmarkt bis hier ins Strudeln gerät, dann ist die Nachfrage wieder größer. Das ist so ein klassisches Marktgesetz.
Gerade weil Sie das mit der Richtung ansprechen, da gibt es natürlich auch, ich weiß nicht, ob das dann als Konkurrenz gesehen wird, die IHK, die ja auch Weiterbildungsprogramme hat. Dann gibt es ja auch noch verschiedene andere in Ulm Institutionen. Gräbt man sich da auch ein bisschen die Leute ab oder gibt es da eine Differenzierung, dass man sagt, okay, die IHK macht jetzt eine spezifische Weiterbildung in bestimmte mit Berufsabschlüssen irgendwas, was die dann eher nicht haben und die anderen wieder was irgendwo was anderes. Da gibt es ja noch eine Bildungseinrichtung, mir gerade der Name entfallen, war ja auch schon eine Sendung. Also jedenfalls ist das dann, dass man sich auch versucht, da, wie soll ich sagen, ein bisschen irgendwo abzugrenzen und jetzt nicht die Leute wegzuholen oder kämpft jeder da für sich? Wie ist das überhaupt? gerade wenn ich mit der IHK denke, ich weiß auch Menschen, die einfach eine berufliche Weiterbildung bei der IHK machen, um mit zum Beispiel noch ihren, was weiß ich, also Azubis, die jetzt zum Beispiel Industriekauffrau oder Mann gelernt haben, um dann Betriebswirtschaft noch nicht zu studieren oder eben weiterzubilden, sich weiterzubilden. Das könnten wir bei Ihnen wahrscheinlich auch, oder?
Kann man bei uns zum Teil auch. Und ja. Ich würde mal die Frage mit sowohl als auch beantworten. Da gibt es entweder oder.
Ja.
Ein Stück weit gibt es natürlich, dass man sich gegenseitig Teilnehmer abgräbt, aber ein Stück weit ist es schon auch so, dass die Einrichtungen eine gewisse Identität haben und die Teilnehmerinnen entsprechend der Identität sich auch den Anbieter dann raussuchen. Also ein klassischer Teilnehmer von uns ist vielleicht nicht so oft bei der IHK und andersrum oder von der Handwerkskammer, die mit der Bildungsakademie einen großen Weiterbildungsangebot haben. Es gibt aber auch Netzwerke unter den Anbietern, jetzt speziell im beruflichen Bereich gibt es das Netzwerk für berufliche Bildung, wohl im Alb-Donau-Kreis, in dem sind aktuell, glaube ich, 40, 45 berufliche Weiterbildungsträger organisiert. In meinem Ehrenamt bin ich Vorsitzender dieses Netzwerks, von dem kenne ich das auch. Und da geht es natürlich auch darum, wie funktioniert es bei euch, was läuft bei euch gut, wo können wir zusammenarbeiten. Es gibt gemeinsame Werbeaktivitäten für Bildung in der Region, also mit der Idee, wir werben, um die Leute darauf hinzuweisen, mach doch mal wieder was für deine berufliche Bildung, entwickel dich ein Stück weit weiter. Also da gibt es natürlich auch Kooperationen. Und Gemeinsames.
Also im Großen und Ganzen läuft das schon vernünftig. Also ohne, dass man sich jetzt da auf die Füße tritt oder böse wäre. Also schon dieses Netzwerk sichert schon irgendwo ein bisschen harmonisches Miteinander oder eine Aufteilung, dass jeder das Richtige macht und nicht alles das Gleiche anbieten.
So war das auch. Es gibt natürlich Konkurrenz, logisch. Aber ich finde es auch nicht schlecht, dass es auf dem Markt eine Konkurrenz gibt, sozusagen, dass man sich mit anderen Angeboten messen muss. Aber allesamt haben die gleiche Bestrebung, die Menschen in der Region und die Region letztendlich weiterzubringen oder am Leben zu halten oder nach vorne zu bringen. Und das finde ich ehrlich.
Was sind jetzt denn so die Themen, die gerade in Ihrem Umfeld so besonders nachgefragt werden, die auch eben ja gerade dann hauptsächlich ja, nachgefragt, klar, dann eben laufen? Was sind denn da die aktuellen Themen?
Ich gehe einfach mal kurz ein bisschen über die Bereiche durch.
Ja.
Also wenn wir gerade im Bereich EDV mit Muse sind, ist nach wie vor ungebrochener Trend das Thema Smartphones mit Android oder iPhone oder Tablets. Entsprechend auch Apple oder Android. Da ist nach wie vor ein sehr, sehr hoher Bedarf da.
Das heißt, da lernt man den Umgang auch mit dem Equipment dann, oder? Mit, wenn ich das Smartphone oder Tablet, da kriegt man dann gezeigt, wie man mit dem Betriebssystem Android dann, wo muss ich klicken, um was zu machen zum Beispiel.
Genau, also viele haben mittlerweile ein Handy und telefonieren damit. Da geht's schon los. Und dann merkt man, dass man dann mit dem Gerät dann doch viel mehr machen kann und das aber bisher noch nicht kann. Und man stellt schon fest, dass es ein Smartphone oder ein Tablet deutlich schneller zu erlernen ist als klassischerweise früher ein Windows-PC, weil es einfach doch deutlich komplexer ist. Und von dem her finde ich das heutzutage gerade für ältere Menschen eigentlich sehr gut, weil man mit dem Tablet und 4, 5 Kursterminen dann schon relativ große Fortschritte gemacht hat und auch Themen wie E-Mail und Internet dann auch beherrscht.
Kommen dann überwiegend bei den Themen dann ja Leute, die jetzt aber nicht mehr im jugendlichen Alter sind, schon eher ein bisschen fortgeschritten, aber ich weiß, junge Leute, die sind ja, was das angeht, mit ihren Handys oder auch mit den Tablets, meist so fix, dass die meist ja den Eltern dann zeigen müssen, wie es geht. Und ich meine, oder kann es ja sein, dass schon der Fünfjährige dann den Eltern zeigt, wie er, was weiß ich, auf dem Smartphone dieses oder jenes bewerkstelligt oder auf dem Tablet. Also die Jungen sind ja meist, was es angeht, besser als die Eltern.
Da kommen meistens immer die Großeltern dann schon.
Ach so.
Ja, und die sagen dann, also klassischer Anruf ist sozusagen, ich habe jetzt so ein Gerät, mein Sohn, meine Tochter hat versucht, mir es beizubringen, das funktioniert nicht. Und dann sind die sehr dankbar, wenn ihnen jemand das beibringen kann mit Muse. Wir machen das Schritt für Schritt und langsam und die nachher mit Erfolgserlebnissen rausgehen. Das ist so dieser Bereich.
Ja.
Dann haben wir nach wie vor im Bereich Kinder und Jugendliche, so EDV-Einsteigerkurse, wo man ein bisschen spielerisch zur Grundlagen der EDV, aber auch Programmieren, Scratch-Programmieren, so einen kleinen Roboter-Programmieren machen, sozusagen da spielerische Elemente für Kinder und Jugendliche, strukturiert, also auch angeleitet von Pädagogen und nicht einfach nur spielen, machen. Was nach wie vor, hatte ich vorher schon mal kurz angedeutet, wo das seit vielen Jahren sehr gut läuft, ist diese Coaching-Ausbildung. Das ist aus meiner Sicht ein ungebrochener Trend, dass Menschen sich halt immer weiterentwickeln wollen und das nicht nur fachlich, inhaltlich, sondern auch tatsächlich persönlich. Und dazu ist so eine Coaching-Ausbildung eine hervorragende Möglichkeit, weil indem ich das erlerne und vielleicht irgendwann andere berate. Aber der erste Schritt dazu ist eine höhere eigene Selbstreflexion, um mehr über sich selber rauszufinden. Und dann kann ich auch andere dahingegen entsprechend beraten. Mhm. Und das finde ich tatsächlich, wenn ich so angucke, wer das besucht hat die letzten Jahre und wohin sich die Menschen entwickelt haben, also wirklich sehr gewinnbringend, auch für die Menschen selber. Am Anfang bei der Beratung sage ich dann immer, das einzige Risiko ist, dass sie nach einem halben Jahr sehr wahrscheinlich was anderes machen werden, beruflich oder privat. Ja, ja. Dann schmunzeln die meisten und hinterher ist es dann tatsächlich so.
Mhm. Ja, was ist denn eigentlich, weil wir Kinder auch schon gerade angesprochen haben, aus Ihrer Sicht oder auch was die Kurse angeht, so das Einsteiger, der früheste Schulungseinstieg, also wurden bei Ihnen jetzt auch Kinder schon im Vorschulalter zum Beispiel vielleicht mit Equipment vertraut gemacht oder erste Schulzeit Kinder oder was ist so bei Ihnen das Einstiegsalter? Also ich weiß, dass halt heute ja auch schon viel vor der Schulzeit irgendwo gelehrt wird oder am Kindergarten schon. Also wo fängt es denn bei Ihnen an, mit welcher Generation und mit welchen Altersstufen?
Also der früheste Kurs beginnt mit 8, zwischen 8 und 11 Jahren ist der ausgerichtet, das ist so spielerisch ein bisschen den Rechner kennenlernen. Mhm. Und dann geht es weiter bis zum jugendlichen Programmieren. Was wir auch nach wie vor immer noch machen, sind Tastaturtraining für Schüler oder für Jugendliche, was sehr gut angenommen wird. Mhm. Und ansonsten im EDV-Bereich halt Spezialthemen wie Homepage-Gestaltung ist was eigentlich immer läuft. InDesign, Photoshop, um Flyer zu entwerfen, Fotos professionell bearbeiten zu können.
Ist also das Thema Internetsurfen, HTML haben Sie gerade angesprochen, ist das schon auch noch gefragt, oder? Weil ich weiß, das war vor 10, 15 Jahren, wie orientiere ich mich im Internet zum Beispiel, war auch immer bei Weiterbildung zum Beispiel bei uns in der Firma intern immer ausgebucht oder geleitet oder einfach ein wichtiger Kurs, der immer ausgebucht war. Ist das auch noch oder ist Prinzip Internet und wie klicke ich, wie orientiere ich mich, wo finde ich was inzwischen schon so, dass man sagt, das wissen die Leute inzwischen?
Das ist eigentlich großteils durch. Also gerade im Bereich mit Muse für ältere Menschen gibt es natürlich immer welche, die noch keine Interneterfahrung haben, da ja, aber ansonsten im beruflichen oder im offenen Programmbereich geht es dann eher um so Sachen wie stelle ich selber Internetseiten zusammen? Also mit WordPress oder HTML von mir.
Also tatsächlich HTML-Schulung wird auch noch gemacht. Also HTML 3.2 anno 1996, wie man das so macht. Und
ergänzen mittlerweile, das meiste läuft über Sachen wie WordPress oder Typo 3, wobei da WordPress im Privatgebrauch in erster Linie eingesetzt wird, weil es einfach einfacher ist.
Nein, ich frage deshalb zum Beispiel auch bei uns in der Firma, Thema HTML-Schulung war auch immer lange Zeit ein Renner. Und ihr Moderator war der, der es mich geschult hat. Und da war ich jahrelang auch immer sehr, sehr aktiv. Also das war auf jeden Fall zumindest vor 10, 15 Jahren auch mit und immer sehr nachgefragt. Ein Punkt, den wir vielleicht ansprechen sollten, wie ist das, wenn jetzt also zum Beispiel Firmen für ihre Leute irgendwie eine gemeinsame Weiterbildung beantragen? Im Vorgespräch haben Sie sowas angesprochen, dass es auch so eine Firmenschulung gibt. Das heißt, ich verstehe vielleicht richtig oder dass dann auch zum Beispiel Firmen ganze vielleicht Abteilungen oder ganze Gruppen zu Ihnen schicken, um dann irgendwo auch etwas geschult zu bekommen, also vielleicht eine neue Software, die es im Unternehmen gibt, die aber das Unternehmen selber nicht schulen kann. Ist das auch so? Also nicht das Individuum, sondern auch, dass dann Gruppen, die zusammen irgendwo gehörig sind, Firmen zum Beispiel.
In dem Bereich machen wir sehr viel, vor allem für die Kommunen in der Region. Aha. Und das sind einfach Seminare, die jedes Seminar ist ein neuer Auftrag, also inhaltlich, wo man bespricht, wer ist die Gruppe, was braucht sie, wo soll sie hin? Und jedes praktisch dann neu entwirft ein Stück weit.
In den großen Unternehmen sind natürlich heute ERP-Programme. Es gibt ja eine Firma aus Wiesloch-Walldorf, ich lasse den Namen mal weg. Aber Sie wissen schon, wen ich meine. Sowas zum Beispiel ist ja auch heute immer sehr gefragt. Bieten Sie sowas auch an oder sind es so spezifische Kurse, dass das mehr in IT-Häusern dann irgendwo oder bei der Firma selber dann zu buchen gibt?
Bei dieser Firma mit den 3 Buchstaben, das ist eher das Thema der Lizenzkosten, dass das über die Firma selber oder lizenzierte Bildungsanbieter läuft. Wir machen relativ viel in dem Bereich, was sagen wir Soft Skill vom Trainee-Programm für eine Firma über mehrere Module, über Nachwuchsführungsschulung, über Kommunikation, Konflikt, Teamführung, also alles, was in diesem Bereich. Gestern war Telefontraining.
Telefontraining?
Azubis als Beispiel.
Aha.
Also da haben wir ein sehr, sehr breites Portfolio.
Ja. Gibt es auch so viel Bewerbertraining? Also wenn man sich zum Beispiel, was ich ja ganz oft mitkriege, wenn dann Leute sich bewerben, zum Beispiel heute geht natürlich auch viel über Online und über Unterlagen, die aufbereitet werden müssen, ist die Leute, also die potenziell zum Beispiel als Azubi einen Job, eine Ausbildungsstelle suchen, dann zum Beispiel auch sowas bei Ihnen machen, weil das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig. Also
wir machen das für Firmen. Also im offenen Bereich wird es eigentlich nicht nachgefragt, dass Leute das selbst bezahlen. Aber für Firmen machen wir das, die sozusagen ihren Azubis ermöglichen wollen, sich nachher passgenau intern oder extern bewerben zu können. Das machen wir.
Oh ja. Die Entwicklung der Dinge geht ja immer sehr viel weiter. Gibt es dann irgendwie schon Pläne, in welche Richtung sie verstärken müssen oder weniger oder irgendwas? Also zum Beispiel ein Punkt, den ich ein bisschen im Hintergrund bei meiner Frage habe, ist, Banken bauen immer mehr irgendwo ihre Service-Center ab und alles geht immer mehr online. Und andere Institutionen auch, wenn ich zum Beispiel an die Steuer denke, Finanzamt, heißt es auch, mach alles online. Und damit sind natürlich ganz viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht so vertraut sind, die aber letztendlich, das ist nicht nur Hobby in Freizeit, sondern die jetzt zum Beispiel ihre Steuer machen können sollen oder die jetzt ihre Banküberweisung machen können sollen. Mit Spezifika ist jetzt irgendwo mit einer Bank, mit TAN und mit allem, was es gibt, kann man sowas auch bei Ihnen dann lernen, was also ja nicht gerade Freizeit ist, was irgendwo auch lebensnotwendig oder wie soll ich mal sagen, zu den Erfordernissen, die, was der Staat von einem will, gehört, aber was eben den einen oder anderen, vor allem die Senioren, total überfordert. Und der Trend geht immer mehr zum Online.
Das ist ein wichtiges und wahrscheinlich auch lebenslanges Thema an. Ja.
Ja.
Ich denke, dass das tatsächlich auch die nächsten Jahre wichtiges Thema ist. Das sind wir wieder bei unserem öffentlichen Bildungsauftrag, dass wir Partner sind, genau um das auch in die Bürgerschaft, die Stadtgesellschaft oder in unserem Fall auch in den Landkreis an die Leute mit ranzutragen, dass die überhaupt mitkommen mit den Entwicklungen, die von Kommunen, Land und Bund da gefordert werden. Also Dinge einfach in Zukunft alles digital zu machen.
Ja.
Dass die Leute das überhaupt Teilhabe in dem Fall, nennen wir es mal so, ausüben können.
Weil ich meine, sehe es gerade Grundsteuer oder das Thema Finanzsteuer, die meisten Senioren kommen damit nicht klar. Ich weiß es aus meinem Freundesumkreis, die meisten Eltern sind natürlich dann schon in einem Alter, wo sie dann in der beruflichen Zeit eher weniger mit Computerei zu tun haben und die sind einfach komplett überfordert und die werden abgehängt und irgendwo die Leute, die das dann heute entscheiden, sind wahrscheinlich sich gar nicht der Sache bewusst, dass sie dann die ganze Generation eigentlich damit, ja, wie soll ich mal sagen, in Probleme schieben oder in Trouble.
Manche sind sich dessen nicht bewusst, manche schon, glaube ich. Aber
ja.
Tatsächlich ist es wichtig, die Leute auch mitzunehmen. Also Ulm ist eine digitale Stadt, Smart City, nah, und da gilt es natürlich auch, die Leute entsprechend mitzunehmen.
Ja.
Dass die tatsächlich da auch mitkommen. Teilhabe ist das Stichwort und dass das aus meiner Sicht fällt, auch ausüben können.
Ja, also auf jeden Fall ein Punkt, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich Ihnen dann auch noch weiter das Programm verbreitet oder auf jeden Fall auch viel Zulauf irgendwo dann bescheren wird, denke ich mal.
In der Stelle diversifiziert es halt ein bisschen, weil es nicht nur reine Kurse sind, sondern man natürlich auch immer mit der Partner irgendwie in Netzwerken ist und Angebote teilweise öffentlich gefordert, speziell für Gruppen in irgendwelchen Bürgerzentren macht, teilweise halbkostenlos und so weiter. Also ich denke, das wird immer vielfältiger in dem Bereich.
Ja, Sie haben ein vielfältiges Programm. Wir haben ein bisschen so ein paar Punkte angesprochen, Herr Herre, aber natürlich, das Programm ist sehr umfassend. Vielleicht sagen wir so zum Abschluss noch ganz kurz die Hörer, die sich jetzt dafür interessieren, was genau alles konkret noch geboten ist. URL, die Website, wo man das alles nachlesen kann.
Einfach unter www.vh-ulm.de und dann kann man unter Themenbereiche den entsprechenden Bereich Beruf oder Kultur, Sprachen etc.
Oder sonst halt den dicken VH-Flyer oder den Katalog, den einfach holen. Den gibt es ja auch an vielen Auslagestellen. Und
Katalog haben wir leider seit Corona nicht mehr. Wir sind aktuell, leider Gottes, wir sind gerade dran an der Diskussion, was kommt danach, nur digital.
Das war's für heute dann auch schon wieder, Herr. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren in der Plattform heute Nachmittag mit dem Thema berufliche Bildung, Thema bei der VH mit dem Fachbereichsleiter Norbert Herre. Moderation hatte Michael Trost. Wir sagen gemeinsam Tschüss und einen schönen Abend, Herr Herren. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, Herr Trost.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.